Heute geht es um Darmkrebs, es geht aber auch um Bäume und es geht um Blumen.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, das erste Thema hört sich erstmal nach einem schweren, ernsthaften Thema an. Darmkrebs. Es geht vor allen Dingen um die Vorsorge von Darmkrebs. Und da hat sich so in den letzten Jahren so ein bisschen was verändert. Heinz-Peter, du hast dich mit dem Thema befasst. Erzähl mal, was ist da so der Punkt, der am interessantesten ist?
Ja, ich glaube, so ernst ist das Thema gar nicht, wenn man rechtzeitig zur Vorsorge geht und wenn da nichts entdeckt wird, dann hat man nämlich eine ziemlich große Sicherheit, dass man auch nicht Darmkrebs bekommt. Und zwar liegt diese Sicherheit, also wenn man mit Anfang 50, da wird es ja empfohlen, dass man ab dann mal eine Darmspiegelung macht oder Alternative ist jedes Jahr ein Stuhltest auf Blut. Die Ärztinnen des Marienhospitals, mit denen ich gesprochen habe, sagten aber, Darmspiegelung ist eigentlich besser, weil da kann man das genauer untersuchen. Wenn man Blut im Stuhl entdeckt, das kann alles Mögliche sein. Dann sollte man einfach mal die Ursachen, das muss nicht mit Darmkrebs zu tun haben, da sollte man einfach mal die Ursachen abklären. Aber mit so einer Darmspiegelung ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite, wenn man dann nichts entdeckt und wenn der Arzt, die Ärztin das ja richtig untersucht hat, dann hat man eine Sicherheit von 99,8%. Das ist eine Menge, dass man in den nächsten 10 Jahren keinen Darmkrebs bekommt. Und das ist eigentlich ein Grund, dorthin zu gehen. Und vor allen Dingen ein Grund, dorthin zu gehen, ist, was die beiden Ärztinnen mir auch sagten, sie haben immer öfter so jüngere Patienten, und jüngere heißt da so um die 60 oder drunter, die schon Darmkrebs oder die zumindest Polypen haben, die einfach rausoperiert werden müssen und wo sie sagten, bei manchen ist es dann auch schon relativ spät so, wo sie dann sagten, Mensch, wir wissen, dass man das so gut hätte verhindern können, das ist ja eigentlich auch für die Ärztin schon eine Belastung, wenn man dann sieht, Mensch, wenn die jetzt rechtzeitig gekommen wären, hätten wir da so viel machen können. Mhm. Und jetzt ist das ein ernster Fall. Ne?
Ja. Ich glaube, Zeit ist bei Krebs natürlich ein großer Faktor.
Ja,
also ich habe selber eine Verwandte gehabt, also die hat auch so eine Darmspiegelung gemacht. Und dabei wurden dann so Polypen festgestellt und man hat sie dann gleich weggeschnitten und dann war Ruhe. Ne? Also wenn sie das nicht gemacht hätte und ein paar Jahre gewartet hätte, wer weiß, was dann gewesen wäre. Ne? Also Zeit ist da ein ganz großer Faktor dabei. Ne?
Ja, wie ist es denn mit dir? Also ich habe jetzt auch schon mal so vor 3 Jahren eine Darmspiegelung gemacht, kann ich ja gleich noch erzählen. Das war nicht ganz so angenehm, wie es heute ist, aber.
Naja, also im Laufe meines Lebens haben sie mich schon dreimal auf den Kopf gestellt und auf links gedreht, glaube ich, aber eine Darmspiegelung war noch nicht dabei. Ich bin ja auch noch jung, muss ich sagen.
Ja, aber ab 50 wird das schon empfohlen. Da wärst du doch ein Kandidat, oder?
Ja, in ein paar Jahren dann.
jetzt müssen wir zur Klarstellung einmal sagen, dein Alter?
55.
Ja. Wie ist das mit dir, Stefan? Weil also meine Krankenkasse, die bezahlt es schon ab 45, da bist du noch drunter, ne?
Ja, ich habe noch nächstes Jahr.
Ja.
Dann wird es soweit. Ja. Ich mache bislang immer so alle 1-2 Jahre mal so einen generellen Check-up mit Blutbild und so weiter. Aber so im Detail habe ich es jetzt noch nicht machen lassen. Mhm. Aber klar, auch da steuere ich drauf zu, letzten Endes.
Ja, ich habe eben mal in der Redaktion rumgefragt. Also es ist sehr unterschiedlich mit den Darmkassen. Also wie gesagt, meine bezahlt es schon ab 45, dann gibt es eine, die bezahlt es ab 55. Muss man sich mal erkundigen, aber auf jeden Fall empfohlen wird es von den beiden Ärztinnen ab 50, die Darmspiegelung als Krebsvorsorge.
Und ja, ihr sagtet ja gerade schon, wenn man es früh genug erkennt, ist auch viel machbar noch. Ja. Also die Chancen, dann geheilt zu werden, tatsächlich sind groß, ne?
Was schreckt dann überhaupt ab? Ich glaube,
die Untersuchung selbst wahrscheinlich, ne? Weil man selbst, kennt ja nur Geschichten darüber. Erzähl mal, du hast ja gerade gesagt, du hast ja eine schon hinter dir. Wie war das? Wie lange ist das her erstmal?
Das ist gefühlt 3 Jahre her. Ich bin nicht ganz sicher, kann auch 4 Jahre. Ich weiß nicht, wann ich es gemacht habe. Ich würde mal sagen, vor 3 Jahren. Da war es noch so, dass ich jede Menge ekliges Zeug trinken musste. Also
Abführmittel, ne?
Ja, genau. Und das war nicht lecker. ganz bestimmt nicht. Das war so salzig. ja auch dickflüssig. Und dazu gab es dann jede Menge so zu trinken zum Verdünnen, ne? Und das waren dann so 5 Liter, die ich da getrunken habe. Das ist aber wohl heute anders, erklärt mir die Ärztin. Da hat sich also in den letzten 3 Jahren eine Menge getan. Man nimmt dann also abends vorm ins Bett gehen was ein, nächsten Morgen nochmal, und dann kann man also jede Menge dazu trinken. Wasser, Tee, das ist einem freigestellt, aber das ist nicht mehr die Menge, das ist scheinbar etwas konzentrierter. Und ja, ich habe also gesprochen mit Dr. Iris Borchmeier und Dr. Diana Meyer-Potz vom Marienhospital, und die sagten, ja, wer Hustensaft trinken kann, der kann auch das trinken. Also es ist nicht so schlimm, ne? Und wie gesagt, danach trinkt man ordentlich Flüssigkeit, Wasser, Tee, und dann ist die ganze Sache gegessen. Also
ja, ich glaube eher, die Leute fürchten sich dann davor, was danach kommt. Ne? Also erstmal nach dem Trinken, ist ja dafür da, dass dann der Darm wirklich frei ist und ohne irgendwas im Weg, ja, sozusagen, und dann die Untersuchung selbst. Ne?
Aber tut das weh, ist ja die Frage.
Ja. Nein, das ist harmlos, kann ich sagen. Das war vor 3 Jahren harmlos und das ist mit Sicherheit dann heute noch harmlos, weil die Medizin macht ja Fortschritte. Also ich bin damals sediert worden, ich habe nichts davon mitbekommen. Man wird auch heute sediert und das ist alles, das machen die da auch selbst im Darmzentrum, und das machen auch die Fachärzte selbst, und du wachst dann nach wenigen Minuten auf, das dauert gar nicht so lange, ich weiß gar nicht, wie lange das bei mir gedauert hat, halbe Stunde, Stunde, ich würde eher sagen eine halbe, und dann ist auch alles schon gut gewesen. Ich war überrascht, wie schnell das ging, und das war so, als ob ich mal kurz eingenickt war und wieder aufgewacht bin. Aber
es ist richtig mit Schlafen legen dann, weil ich habe es von anderen schon gehört, dass die dann so ein, ja, ich sag mal so, wo man in so einem Dämmerzustand ist, wo man ein bisschen noch was mitbekommt, aber nicht mehr wirklich realisiert, los ist.
Nee, also ich, das war schon so eine Vollnarkose. So eine Kurznarkose. So eine Kurznarkose. Ich habe nichts mitgekriegt von dieser Darmspiegelung. Ich musste mich da auf so ein größeres Bett legen, ne? Also so ein Patientenbett, und in meiner Erinnerung wüsste ich, ich habe gut geschlafen und fertig. Ne?
Ja, aber es war dann auch ein Punkt dafür, das auf jeden Fall mal machen zu lassen, dass man gerade davor dann keine Angst haben muss. Ne?
Ja, also absolut nicht, nein. Und wenn man hört, wie sinnvoll das ist und wie stark das auch zunimmt, dass immer mehr Jüngere da Darmkrebs bekommen, dann gibt es da auf jeden Fall, ist das ein Grund, dorthin zu kommen.
Ja, viele schrecken vielleicht auch zurück nach dem Motto, naja, nachher finden sie noch was, dann gehe ich lieber gar
klar,
nicht.
Klar, das hin, ist ne? bei Untersuchungen ja immer das der Fall.
Weit ne? verbreitet, ne? Also dass Leute das deswegen ablehnen, und wenn man keine Beschwerden hat, dann ist ja auch gut. Aber wie bei meiner Verwandten damals, also es war schon richtig, dahin zu gehen, weil die hatte diese Polypen, die wurden weg, und wer weiß, was daraus geworden wäre. Ne? Also, ja. Und wenn die Krankenkassen das anbieten, also nutzen.
Ich habe da gerade die Zahl gesucht, also das ist wirklich in knapp jedem 5. Fall, ich glaube es waren 18,5% oder so, wird diese Krebsstoffvorstufe entdeckt, und oft ist es noch rechtzeitig, also das kommt schon häufiger vor, und deswegen sollte man da wirklich hingehen. Das ist, ich glaube, eine der 3 häufigsten Krebsarten.
Haben die beiden auch was dazu gesagt, woran das liegen könnte, dass immer mehr Jüngere auch betroffen sind? Einfach nur, weil man es früher feststellt jetzt, oder gibt es andere Faktoren?
Ich denke, das sind die Risikofaktoren. Da können wir ja auch gleich mal, also wer die hat, muss damit, oder für den wird es wichtiger, zu so einer Untersuchung hinzugehen. Wer gesund lebt, hat eher eine Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht bekommt. Also ich drück's mal positiv aus, also wer sich regelmäßig bewegt, wer ein normales Gewicht hat, wer sich ausgewogen ernährt, also viele Ballaststoffe, wenig Fleisch, wer möglichst wenig Alkohol bis gar nicht trinkt und wer aufs Rauchen verzichtet, der hat ein relativ geringes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Da müssen höchstens dann noch familiäre Vorbelastungen sein oder irgendwo Gene. Ne? Also wenn du gesund lebst, kriegst du das hoffentlich nicht.
Okay, und bei mir 50-50, ne? Vielleicht dann, wenn ich es schön rechne.
Ja, also Fast Food ist natürlich ein Faktor und immer mehr Menschen essen viel Fast Food. Mhm. Ne, das ist
dieses halt hoch, wie heißt das, nicht hochproduzierte, sondern hochverarbeitete ist das, glaube ich, ne, Lebensmittel, also die am Ende quasi nur noch eine Pampe sind und in Form gegossen werden, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber dieses, was halt jetzt nicht vom Biobauern um die Ecke kommt, sondern halt was 3 Jahre im Kühlschrank verpackt überlebt.
Ganz genau, dann noch viel rotes Fleisch und schon gehörst du, wenn du dann noch rauchst und trinkst, zur Risikogruppe.
Aber das gilt ja für alle Krankheiten eigentlich, ne? Also das, wer sich so ernährt, wie gerade beschrieben, also der muss sich nicht wundern, wenn es irgendwann schlimm wird, ne? Also und wer viel raucht und Alkohol trinkt, also das gilt das Gleiche für. Ne?
Ja, da muss sich jeder erstmal an die eigene Nase fassen und sich fragen, tue ich denn schon genug, um dem auch vorzusorgen? Weil die Untersuchung an sich ist ja, bringt ja nichts, wenn dein Lebensstil dann trotzdem so aussieht, dass du die Risikofaktoren immer weiter ausreizt, sozusagen. Mhm. Ja gut. Haben die auch was dazu gesagt, wie häufig die Fälle hier in Mal sind? Also gibt es auffällig viele Patienten oder?
Das müsste man dann ausrechnen. Also die haben 700 Darmspiegelungen jetzt in der ersten Jahreshälfte gehabt und bei 18,5 kannst du dir ja ausrechnen, wie viele Fälle das sind. Ne? Das sind schon eine Menge.
Gibt es denn auch viele Leute, die tatsächlich komplett auf so Vorsorge verzichten und ich sag jetzt mal, sich dann wundern am Ende, wenn es dann doch kommt? Wie ist da die Erfahrung von den Ärzten? Weil an irgendeinem Punkt kommen die ja ins Spiel meistens.
Ich nehme an, das sind die Fälle, wo die beiden Ärztinnen gesagt haben, also das ist schon sehr belastend, wenn man dann sieht, ne, wären die Leute rechtzeitig hingegangen, hätten wir da was machen können. Hm. Wie viele das sind, Zahlen habe ich dazu nicht. Aber wahrscheinlich war das auch der Grund, warum die beiden uns eingeladen haben und gesagt haben, es wird immer mehr, man kann da was machen, wir müssen da mal jetzt die Leute informieren.
Gut, was mache ich dann jetzt als Patient? Gehe ich da erstmal zum Hausarzt oder kann ich direkt zu so einem Spezialistenteam gehen oder wie sieht da der Weg aus?
Also man kann sich, man muss sich eine Überweisung holen zur Darmspiegelung und dann kann man sich entweder im Darmzentrum am Marienhospital anmelden oder beim Facharzt. Was ist das? Gastroenterologe oder Proktologe heißen, glaube ich, die Leute, die da operieren. Ja,
Okay, aber dann ist wahrscheinlich der Weg ins Marienhospital der schnellere, würde ich jetzt mal, wenn man nicht gerade Privatpatient ist. Weil Facharzttermine, das ist ja nochmal so ein Thema für sich.
Das stimmt. Also ich habe es beim Facharzt gemacht, war da sehr zufrieden, aber also das Darmzentrum, die sind sehr erfahren, die machen ja ständig sowas, da ist man auch gut aufgehoben.
Das ist ja auch so ein Spruch von manchen Spezialisten, wir können nicht viel, aber das, was wir können, können wir richtig gut. Und ich glaube, das trifft dann da auch drauf zu. Ja. Ja, deshalb, also Leute, sorgt euch auch um euch selbst und macht so eine Vorsorgeuntersuchung mal, gerade wenn ihr in dem Alter seid. Wie gesagt, ich werde mich dann auch mal nächstes Jahr damit beschäftigen müssen, so langsam. Und bleibt gesund. Dann kommen wir jetzt einmal kurz zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich auch bei uns auf der Website und in der App. maler-zeitung.de ist die Adresse. MZ Plus heißt die App für iOS und Android. Und da könnt ihr nach wie vor 6 Monate für nur 1 Euro testen. Und dann könnt ihr schauen, was wir hier alles so treiben neben diesem Podcast. Wir haben nämlich ganz viel an Livestreamings, Bildergalerien, aktuelle Berichterstattung. Es ist alles dabei. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Was auch noch läuft, ist unsere Aktion Taschengeldjäger. Da suchen wir nach 13- bis 17-Jährigen, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr dazu alle weiteren Infos. Und letzten Endes schaut doch mal unter exploreyourtalent.de/jobs. Da haben wir immer unsere offenen Stellen hier im Haus, unter anderem die Telesales Manager für den Werbemarkt. Und da könnt ihr euch dann auch direkt bewerben, wenn ihr mögt. Dann kommen wir jetzt zu 18 Bäumen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Es geht nicht alleine um den Aldi-Markt in Sickingmühle, sondern jetzt geht es schon wieder um andere Bäume an einem anderen Ort. Trogemannstraße ist das Stichwort. Mhm. Was ist da los?
Ja, an der Trogemannstraße sollen eben diese 18 Bäume gefällt werden. All die Sickingmühle sind nochmal 8, ne? Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja. Aber erstmal die Trogemannstraße, die sind also parallel zu dieser Straße, die ja halt eine Fußgängerzone ist oder ganz eigentlich sogar. Hm. Wenn man da lang geht, da sieht man das schon. Also das Pflaster, da sind da Pflastersteine hochgedrückt worden durch die Wurzeln. Es soll wohl Unfälle gegeben haben, im letzten Jahr 4, in diesem Jahr einen mindestens. Senioren, die da wohl gestürzt sind, hörte ich. Also wer da mit Rollator oder Kinderwagen lang geht, der muss schon aufpassen und Radfahrer sollten auch aufpassen. Ich kann das jetzt schwer beurteilen als Laie. Ich würde jetzt das Unfallrisiko nicht so hoch einschätzen. Wenn ich das sehe, würde ich da drum rumgehen. Aber es soll wohl diese Stürze schon gegeben haben. Und diese Baumfällungen sind natürlich sehr umstritten. Das ist ja immer so ein heikles Thema, mal wenn es um Bäume geht. Diese Bäume, das sind Amberbäume, die gibt es eigentlich, die sind bei uns gar nicht heimisch. Die gibt es eigentlich eher in Amerika, von New York bis Guatemala, so gibt es die.
Ja, ist halt anders.
Bei uns normalerweise nicht, weil das sind auch Flachwurzler, also die breiten sich da so richtig aus, deswegen sieht es ja auch so aus, deswegen heben die da alles hoch. Die haben aber recht viel Laub, also die spenden schon Kühle und so. Ja, und deswegen hat das so ein bisschen Allee-Charakter, das finden die Anwohner gut.
Ja.
Und sagen, wenn da alles jetzt kahl ist, wie sollen wir da unsere Ladenlokale vermieten? das ist schon sehr umstritten. Die Verwaltung hat den Umweltausschuss zum Ortstermin eingeladen. Da waren dann nicht direkt die Anwohner eingeladen. Die sind aber gekommen, die haben es von den Politikern erfahren. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Stadtverwaltung gesagt hätte, komm, wir laden die Anwohner gleich mit ein, dann erfahren die was dazu. Also es wird sowieso im September nochmal Thema im Umweltausschuss werden, ganz bestimmt, weil man hat schon so die Stimmung da gehört, also unter Anwohnern. Und dann waren da natürlich ein paar Naturschützer, Baumschützer, die man immer sieht, wenn Bäume in der Stadt gefährdet wird. Und die haben schon davor gewarnt und gesagt, Mensch, wir haben das Problem mit der Hitze. Es gibt sowieso zu wenig schattenspendende Bäume in verdichteten Stadtgebieten. Also man muss dazu sagen, Trogemannstraße, das ist auch eine der Hitzeinseln. Wenn man sich also die Klimakarte der Stadt Mahler anguckt, da ist das ein roter Bereich. Ne? Ja, und dann soll da noch 18 Bäume weg.
Die ist mittendrin. Also wer nicht weiß, wo die Straße ist, die ist mitten in Hüls. Die führt unten von der Fußgängerzone, da wo der Brunnen ist, eben hoch zum Friedrichstraße, zum Marktplatz.
Genau.
Wo bei Markttagen immer die ganzen Ständer sind mit den Textilien. Also das ist diese kleine Straße. Und in der Tat, also die Steine sind da schon hochgedrückt. Man sieht das. Ne? Aber ich als junger Mensch, ich kann ausweichen. Ich gehe dann einfach vorbei. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Winter ist, wenn da Laub liegt oder so, ob dann eben dann Senior da dagegen knallt. Keine Ahnung, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch, dass da 18 Bäume wirklich gefällt werden müssen. Und mit Hinblick eben auf die Anwohner, die dann wirklich wahrscheinlich 2-3 Grad mehr haben in der Wohnung, wenn da die Sonne raufknallt. Ne? Wenn es eh schon so ein Hitzepunkt ist in Mahlen. Ne?
Hat denn keiner mal eine Alternative vorgeschlagen, wie man das ohne Baumfällungen lösen könnte? Weil so Stolperfallen kann man ja vielleicht auch irgendwie anders beseitigen.
Also die Stadt, der Fachmann vom ZBH, der sagt, Sicherheit geht vor, wir müssen da als Stadt, wir haben eine Verkehrssicherheitspflicht und 5 Unfälle, da müssen wir handeln. Also wie gesagt, ich gebe dir da auch recht mit den Unfällen. Ich wäre da jetzt wahrscheinlich nicht verunglückt, aber wenn es so ist, dass da Senioren gestürzt sind, dann muss die Stadt offenbar handeln. Sie hat eine Verkehrssicherungspflicht und sie will ja klimaresiliente Bäume dort pflanzen, die sich nicht so ausbreiten, die auch nicht die Kronen so ausdehnen. Die gibt es sicherlich, aber wenn man da jetzt Bäume anpflanzt, die sehen natürlich nicht so, die sind nicht so Meter hoch und die sind natürlich nicht so groß, vielleicht erst in 20 Jahren wie diese Bäume jetzt. Ne?
Ja.
Und da haben dann vor allen Dingen Ältere gesagt, ja, ich will das jetzt nicht irgendwann in 20, 30 Jahren erleben, wer weiß, ob ich da noch lebe. Ich will diese Bäume jetzt.
Ja. Ja, aber wenn es keine wirklichen Alternativen gibt, was willst du sonst machen? Ne? Also so belassen kannst du den Zustand dann auch nicht, bis der nächste und der siebte und der achte Unfall passiert. Also das muss dann ja auch nicht sein. Ja, das ist immer so eine zwiespältige Sache. Andersrum, es ist ja wahrscheinlich genauso wie bei allen anderen Baumfällungen in Mahl, es wird Ersatzpflanzungen geben, gehe ich stark von aus. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Bäume einfach spurlos verschwinden, sondern man guckt schon, dass das klimamäßig halbwegs sich die Balance hält.
Auch in der Straße selbst soll es ja Ersatzpflanzungen geben. Ne? Also erst kommen neun Bäume weg, die besonders die Verkehrssicherheit gefährden aus Sicht der Stadt. Und wenn die Trogemannstraße dann gestalterisch dran ist, also wenn die Fußgängerzone in Hüls, die Hülsstraße dann schon gestaltet ist, dann kommt die Trogemannstraße dran und dann sind nochmal neun Bäume dran.
Ja, im Zusammenhang mit der Baumfällung oder mit der geplanten Baumfällung am Aldi-Markt hat der CDU-Fraktionschef Tom Stoltenberg wohl gesagt, in der Ratssitzung, für uns stehen die Menschen an erster Stelle, die Bäume an zweiter Stelle. Das war jetzt aber eben mit Hinblick auf die Versorgung im Stadtteil Sickingmühle, der Aldi-Markt. Aber man könnte es eben auch auf Hülsmünzen, wenn man sagt, da sind vier, fünf Leute umgestürzt, dann muss man erst an die Leute denken und dann an die Bäume, dann müssen die halt weg, wenn die da die Straße hochheben. Ne?
Ist natürlich eine Aussage, die manche Leute auch triggert, gehe ich von aus.
Ne? Ja, natürlich, klar. Also die Baumschützer sind dann schnell auf den Barrikaden. Ne? Und ich meine, wir haben vor Jahren mal diesen Klimanotstand ausgerufen hier in Mahl, wo für mich eigentlich klar war, naja, wenn wir einen Klimanotstand haben, dann darf ich eigentlich gar keinen Baum mehr füllen. Da muss ich eigentlich jeden Tag einen pflanzen, damit wir nicht alle sterben. Aber seitdem ist sehr viel an Bäumen gefällt worden. Also Sicherheit, klar, geht immer vor. Und Bäume werden nun mal alt und irgendwann sind sie alt und klapprig und drohen umzustürzen. Man sieht es ja auch ab und zu an Straßen, dass Bäume da so hängen und die müssen dann nun mal weg. Ne? Also haben wir hier bei uns am Medienhaus auch, glaube ich, im letzten Jahr erlebt, dass hier einige gefällt wurden, die schon relativ wackelig waren. Ne? Und irgendwann, ja, die leben nicht ewig, die Bäume. Ne? Also,
ja, und da reicht dann so ein Pfingstwochenende, wie ich es in Erinnerung noch habe, wo dann hier bei uns auf der Rappaportstraße hier vorne auf der Mittelinsel auch ein großer alter Baum einfach umgestürzt ist, weil er keinen Halt mehr hatte.
Ja.
Ne, das war ein Gewittersturm von 20 Minuten oder sowas, aber das hat gereicht und das Ding lag quer über der Straße, zum Glück niemand darunter. Aber das ist halt auch so ein Faktor. Ne? Was machst du, wenn die dann irgendwann vielleicht nicht mehr standsicher sind? Das ist ja auch immer so ein Ding.
Ja.
Und dann kommt die Gefahr von unten und von oben sozusagen.
Ja. Ja, und bei Aldi sind acht Eichen.
Genau, da sind acht Stieleichen sollen da gefällt werden. Also Aldi möchte den Laden komplett abreißen, so ähnlich wie jetzt an der Zechenstraße schon geschehen. Dann soll ein kompletter Neubau hin und der wird natürlich ein bisschen größer. Wer die Stelle kennt, also das ist vorne an der Hammerstraße, wenn man da in Sickingmühle reinfährt in die Siedlung, ist das erste Haus auf der rechten Seite, ist der Aldi-Markt. Und das ist tatsächlich für die ganze Siedlung so der einzige Discounter oder der einzige Supermarkt. Die nächsten sind dann schon in Hamm. Und dementsprechend ist natürlich dann auch die Sorge, dass der da überhaupt bleibt. Ne? Also das wäre eine Katastrophe, wenn der da ganz verschwinden würde. Aber die wollen sich halt vergrößern. Von 814 Quadratmeter soll es auf 1040 gehen. Und dann müsste es auch ein bisschen breiter werden. Und da sind halt acht Stieleichen, die im Weg sind. Ne? Und das ist die Frage, wie das jetzt weitergeht. Also die Stadt versucht dann ja auch ein bisschen zu verhandeln noch mit Aldi, dass man vielleicht eine Lösung findet, dass die stehen bleiben können. Und wir werden es sehen. Aber ich glaube, ja, Aldi hat da schon den längeren Hebel, glaube ich.
Ne? Ja, im Zweifelsfall werden sie sagen, dann halt nicht.
Ja.
Also dann gar nicht mehr. Ne? Und
genau,
das ist dann, glaube ich, für Sickingmühle auch nicht die beste Lösung.
Nee. Und darauf bezieht sich das Zitat.
Darauf bezieht sich dann das Zitat, dass die Menschen da Vorrang haben, ne? vor den acht Bäumen.
Ja, aber ich sehe es auch immer so zwiegespalten. Es ist halt auf der einen Seite schade, klar, gerade wenn die da, weiß nicht, 100 Jahre alt sind oder so, die Bäume schon. Aber auf der anderen Seite, Stadtentwicklung muss halt auch sein, damit unser Lebensraum halt auch irgendwie sich weiterentwickelt. Und leider ist das dann manchmal so, dass man halt auch mal Bäume wegschaffen muss. Naja, aber das wird wahrscheinlich noch weiter für Diskussionen erstmal sorgen, gehe ich mal von aus. Das wird noch nicht das letzte Wort dazu gewesen sein. Und bleiben wir mal ran an dem Thema.
Ja.
Und dann kommen wir von den Bäumen zu den Blumen, nämlich in die Blumensiedlung. Leidiges Thema, seit ich Auto fahren kann und mich durch die Stadt bewege, ist das Thema Sanierung der Straßen in der Blumensiedlung ganz groß. Und dazu gibt es auch Neuigkeiten. Ne?
Ja, Blumensiedlung, ja, die ist hier im Norden von Drewa, wer sie nicht kennt. Also wer an unser Medienhaus vorbeifährt, Richtung Chemiepark, die letzte Siedlung links, das ist die Blumensiedlung, die Begonienstraße führt da, glaube ich, rein. Und wer da reinfährt, der wird schnell merken, worum es da wirklich geht. Also ob mit Fahrrad oder mit dem Auto, sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Also wirklich
mittlerweile,
wirklich schlimm. Ne? Also auch wenn man in die Seitenstraßen da reinfährt, also das muss dringend gemacht werden, seit Jahren eigentlich schon. Ne? Weil das wurde über Jahre auch immer wieder mal gerne so als Abkürzung genommen, wenn wir hier eine Baustelle an der Kampfstraße hatten, sind da alle reingefahren und konnten nicht drehen und so weiter. Also das ist wirklich dringend notwendig, dass da die Straßen gemacht werden. Und jetzt soll es ja soweit sein.
Mhm. Und da wird wirklich komplett die Siedlung gemacht oder hat man sich nur auf bestimmte geeinigt?
Ja, die komplette Siedlung soll saniert werden. Also da sagt der zentrale Betriebshof, da machen wir mit der Kanalsanierung, machen wir die Straßen gleich mit, weil alles andere wird ja auch keinen Sinn machen.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch ein Millionenprojekt. Also 3,8, ich weiß gar nicht, ich müsste mal, also auf jeden Fall über 10 Millionen. Kostet der Spaß. Und
also wir fangen mal an mit 10 Millionen.
Fangen wir mal an. Aber da es ja kein Hochbauprojekt wird, glaube ich, wird es nicht ganz so schlimm. Das Ganze ist von 2007, also Planung ist natürlich jetzt schon mit den Anwohnern zusammen, wird geplant.
Ja, das ist gut.
Ne, es hatte schon eine, wie soll ich das sagen, eine Bürgerbeteiligung ist vielleicht zu viel gesagt, eine AnwohnerInnen-Formation gegeben, die auch richtig gut besucht war. Also da war die ganze Erlöserkirche voll mit Blumensiedlern, bis auf den letzten Platz. Und die konnten dann auch alle auf einer Leinwand sehen, aha, mein Haus ist also... über mein Haus wird in der Ecke gesprochen, da gehe ich zu dem Planer hin Begonienstraße, ich bin mal 23, ist die Ecke drüben, da steht der Planer und wartet schon auf mich und mit dem kann ich mich unterhalten. Also es wurde richtig detailliert gemacht und dann wurde dann auch jeweils gesagt, was in der und jener Straße gedacht ist. Ich habe jetzt nur die grobe Planung geschildert, weil alles andere macht natürlich keinen Sinn in der Zeitung und online. Also da soll sollen Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt sein in den Straßen. Die werden also alle verkehrsberuhigt. Die müssen auch breit genug sein, damit da Feuerwehr und Müllabfuhr durchkommen. Ne? Also das... Die Feuerwehr braucht da heute eine Breite von 3,30 Meter und die sind dann teilweise jetzt...
Was noch schmal bemessen ist für die Feuerwehr, eigentlich ist es noch mal deutlich mehr. Ne?
Also eine Mindestbreite.
Ja, ja, aber selbst das ist manchmal schon schwierig für die.
Ja. Und das sind im Moment nur 4,60, also die Fahrbahnen werden auch verbreitert. Dann werden auch Stellflächen geschaffen, also das Parksystem wird ganz neu geregelt. Und dann kann es natürlich passieren, dass manche Vorgärten nicht mehr stehen bleiben sollen oder dass manche Bereiche, die Anwohner noch nutzen, da in Mitleidenschaft gezogen werden oder Parkflächen werden sollen. Da wird dann im Einzelnen drüber gesprochen. Der Sprecher der Siedler, der Marc Lamka, sagte, ich hoffe, dass da immer gemeinsam mit den Anwohnern eine vernünftige Lösung gefunden wird. Es wird ihnen dann immer Einzelfallentscheidungen geben. Ne? Man kann jetzt nicht grob sagen, das und das wird gemacht und die Vorgärten sollen immer weichen. Also,
aber man will dann schon an die Privatgrundstücke zum Teil auch dran. Ne? So verstehe ich das jetzt.
Das kann passieren, ja.
Mhm. Haben die dann eine Wahl, die Anwohner, oder sagt die Stadt dann, das muss so und dann wird das so gemacht?
Da bin ich mal gespannt. Das werden wir auf sich, genau darüber werde ich meine nächsten Berichte machen. Also da werde ich mal mit dem Marc Lamka sprechen. Ich hoffe auch, dass er hier ins Studio kommt. Ich hab ihn noch nicht gefragt.
Dann fragen wir hiermit. Eine öffentliche, ohne Druck.
Und dann werden wir mal über das Thema sprechen, diese Einzelfallentscheidung. Da muss man dann ihn eben nach seinen Erfahrungen fragen. Die einzelnen Siedler wenden sich ja an ihn und berichten dann. Wie gesagt, Einzelfallentscheidung, da weiß ich noch nichts drüber. Das Ganze ist ja jetzt auch erst losgegangen. Das war ja die erste große Versammlung zu dem Thema. Ja, und wir bleiben da dran, weil wir haben auch gesehen, dass die Resonanz sehr groß war. Das interessiert eben viele Menschen und ja.
Mhm. Auf, dass diese ja eigentlich ja hübsche Siedlung dann auch wieder befahr- und begehbar ist, weil ich finde, selbst Laufen ist schwierig auf manchen Straßen da.
Wenn ich schnell laufen, dann also würde ich da nicht empfehlen. Oder also, wenn er da lang rennt, das ist ja wirklich also ein Schlagloch neben dem anderen.
Ja, ich kriege das immer mal mit, wenn ich von der anderen Seite zum Friedhof rein will und dann diesen durch die Begonienstraße da durch bis zu der Veranstaltungshalle da. Das ist teilweise richtig fahrlässig schon, finde ich. Also was gerade weil es halt über so viele Jahre schon so belassen worden ist und immer wieder nur eine Schippe Asphalt drauf und gut ist.
Auch da wird es vielleicht im einzelnen Baum Diskussionen geben. Da
das auch.
Für die Parkflächen müssen wahrscheinlich einzelne Bäume weichen. Auch da soll wieder neu gepflanzt werden, haben wir die gleiche Diskussion nochmal.
Ja, aber das Ziel ist ja gut, also wenn da wirklich alles wieder schön ist. Weil also viele Maler nehmen das wahrscheinlich gar nicht so wahr, weil sie da gar nicht durchfahren, wie jetzt im Gegensatz zur Gaußstraße vielleicht oder LaSalle-Straße, nehmen wir mal die vor allem, wo ja viele drüber fahren, also die über die Bahn führt. Aber das muss dringend gemacht werden da in der Blumensiedlung. Die
LaSalle-Straße ist harmlos dagegen, finde ich.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, da wirst du auch gut durchgeschüttelt, aber Blumensiedlung ist nochmal eine Stufe drüber.
Ja, also es ist schon ähnlich, ne? Aber in der Blumensiedlung ist es eben die ganze Siedlung, die so aussieht. Eben. Da ist es eine Straße.
Ja. Eine Siedlung, die in den letzten Jahren auch gemacht wurde, ist die alte Buhner-Siedlung. Also Röntgenstraße, Max-Planck-Straße, LaSalle-Straße.
Ja.
Die sah ähnlich schlimm aus wie die Blumensiedlung.
Das stimmt.
Und die ist auch komplett gemacht worden. Wenn man da heute durchfährt, nimmt man da nichts mehr von wahr, wie schlimm das mal wirklich war. Und da ist auch keiner mehr traurig, dass da dann ein, zwei, drei Jahre Baustelle war. Oder so lange war es ja, glaube ich, gar nicht. Ne?
Das ging verhältnismäßig schnell, habe ich
ziemlich,
so
im Kopf schnell,
noch. Ja. Ne? Mhm. Ich weiß noch, ich war damals mit Herrn Lauche vom ZPH da unterwegs und habe einen Bericht gemacht und das war nicht lange.
Mhm. Also, aber da wird es schon länger dauern. Also,
ja, es ist deutlich mehr so an Straße alleine.
Im zweiten Halbjahr 2027 los und endet so Ende 29.
Oh, ja.
Wie gesagt, also da muss komplett das Ganze, fast die ganze Kanalisation und alle Straßen. Das ist eben eine ganze Siedlung. Das wird dann schon dauern. Stück für Stück werden sie das wahrscheinlich machen, damit man da überhaupt noch durchkommt. Mhm. Also im Großen und Ganzen sagen die Siedler gut, finden wir gut, dass das wird begrüßt, dass da auch endlich was gemacht wird. Die haben ja ewig drauf gewartet, ne? Also in groben Zügen ist die Planung gut angekommen. Jetzt muss man halt abwarten, wie es in Einzelfällen aussieht.
Ja. Und wichtig finde ich dann nur, wenn sie dann tatsächlich auch irgendwie an Privatgrundstücke ran müssen oder so, dass da vernünftige Lösungen gefunden werden und nicht am Ende Leute enttäuscht werden, sage ich jetzt mal.
Genau.
Ja, 10,3 Millionen sind aufgerufen und dann sehen wir uns 2029 mal wieder hier
an selber Stelle.
Genau.
Dann kommen wir jetzt aber mal zu was richtig Fröhlichem, nämlich dem Wochenende. Das vor der Tür steht. Patrick, da bist du im Bilde. Wir haben einiges auf dem Plan. Ne?
Ist tatsächlich einiges los an diesem Wochenende und dabei ist mal wieder zu bemerken, also es sind vor allem Privatleute und Ehrenamtliche, die sich engagieren, die hier Sachen auf die Beine stellen. Klar, die wollen damit auch Geld verdienen, die machen das nicht umsonst, muss sich ja auch rechnen, aber trotzdem, man hat ja was davon als Bürger der Stadt. Zunächst würde ich nennen die große Schlagerpoolparty im Bürgerbad an der Lohmühle, wo der Förderverein sich jedes Jahr einsetzt, dass da ein paar Schlagerstars hinkommen. Das ist wirklich für einen guten Zweck, nämlich das dient dem Erhalt dieses Bürgerbads. Und wer die letzten Tage erlebt hat, die waren ja teilweise recht warm. Da können wir dankbar sein, dass wir Leute haben, die sich dafür einsetzen, dass wir noch Möglichkeiten haben zum Schwimmen gehen oder auch, dass da Schwimmkurse stattfinden und so weiter.
Was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man mal nach Herten rüberblickt, die haben an den heißesten Tagen ihr Schwimmbad zugemacht, weil es zu heiß war. Weil's das war kein Badewatter, war das Zitat der Stadtwerke. Also umso besser noch, dass wir solche Leute hier haben, die sich auch nicht vor 40 Grad im Schatten fürchten.
Nee. Und los geht's am Samstag, den 25. um 16 Uhr. Also es ist kein normaler Badebetrieb. Die machen 15.30 Uhr ist der Einlass. Ab 16 Uhr fängt dann der DJ an und danach und nach kommen dann irgendwann abends die Schlagerstars, also Ina Colada, eine Mallorca-Sängerin, die ist zum ersten Mal hier mal dabei, Marco Klosen, Maler, Schlagersänger, Zeitfluch, die sind ja schon hier so die Lokalpatrioten, die waren die letzten Jahre eigentlich sehr oft beim der Schlagerpoolparty dabei und Karten an der Abendkasse kosten 22 € und im Vorverkauf 18 € plus Vorverkaufsgebühren. Die gibt es unter anderem im E-Punkt, beim Reisebüro Tüdeke in Hülz oder bei Fahrrad Jepkens, da gibt es halt noch Karten. Ja, eine zweite Sache, die hat sich der Rudi Vogel einfallen lassen, Betreiber des Bikertreffs hinten an der Malerstraße 321. Seit vielen Jahren ja bekannt, also der macht ja auch Osterfeuer, alle möglichen Events und der macht jetzt zum ersten Mal einen Feierabendmarkt. Hm. Also Feierabendmarkt kennt man vielleicht aus Haltern am See oder so vom Naschmarkt hier aus Mal. Also eine
ist ja vom Konzept her ähnlich.
Vom Konzept her ähnlich, ne? Also dass man sich eben nach der Arbeit nochmal trifft auf ein Bier, auf irgendeinen Snack oder so und dass dann eben ein paar außergewöhnliche Spezialitäten angeboten werden. Das hat er sich auch einfallen lassen, er ist mit einem Kumpel unterwegs gewesen oder hat einen Kumpel gehabt, der auch in Haltern war mit so einem französischen Lieferwagen, ein H-Typ H heißt der, glaube ich. Also wenn man den sieht, kennt man den aus vielen Louis de Finesse-Filmen oder so. Der ist da, der bietet dann auch, Flammkuchen gibt es dann da, dann ist ein Eiswagen da, dann gibt es wie üblich Currywurst, Pommes und so weiter. Rudi Vogel hat auch zwei Schlagersänger eingeladen, einmal die Mia Weber und den Marco Koch, die auch relativ gemäßigte Mallorca-Songs bringen. Also es geht da nicht nur um alkoholischen Genuss, sondern eben auch um Liebe und weiß ich nicht, solche Sachen eben. Ist vielleicht ungewöhnlich für ein Biker-Treff, da würde ich eher denken, da tritt eine AC/DC-Coverband auf. Aber nein, für die Premiere sind zwei Schlagersänger angesagt und auch ein DJ, der da Musik machen will. Und das geht los um 17 Uhr und soll dann nur bis 22 Uhr gehen. Wer will, kann da auch campen. Ne? Also man kann auch wahrscheinlich länger als bis 22 Uhr sitzen, wenn man dann noch seine Getränke nicht ausgetrunken hat. Aber ist eine ganz nette Idee. Und Eintritt ist frei, parken auch. Man kann auch mit dem Bus hinfahren, die Linie 227 fährt da, glaube ich.
Genau, die fahren bis da oben. Ist, glaube ich, auch zu empfehlen, ne? Weil Parkplätze, gerade wenn du mit dem Auto kommst, ist es nicht so.
Ist schwierig. Man kann entweder ganz oben rumfahren, oben auf die Wiese, wo sonst das Osterfeuer ist, oder es gibt vorher so eine Seitenstraße, wo man parken kann. Aber besser ist
auch noch so ein kleiner Feldweg.
Ja, ne? Genau, aber besser ist mit dem Fahrrad dahin, wirklich. Ne?
Ja.
Ja, der Nächste, der sich was einfallen lassen hat, ist Peter Tudika an seinem Café, hat da eine Idee aufleben lassen, die ist zu Corona-Zeiten entstanden. Als das Hülser Weinfest halt nicht stattfinden konnte, war erst die Idee, wir gehen in die Hüllstraße. Das war dann aber nichts, ging nicht, aufgrund verschiedener hoher Auflagen, auch durch die Stadt, wie die Werbegemeinschaft uns damals mitgeteilt hat. Und er hat das dann damals auf seiner Terrasse gemacht. Er hat dann die Winzer, die sonst auf dem Hülser Weinfest sind, im Wochentakt eingeladen. Die haben dann ihre Weine angeboten und sowas ähnliches. Es soll jetzt stattfinden. Also zwei Tage Weinfest in dem Weinfest in Hüls bei Tüdika, so heißt es. Und der Weinhof Molitor bietet jetzt dann Weine an. Also Eintritt ist da auch frei. So 250, 300 Leute passen wohl auf die Terrasse auch innen rein. Und das geht um 16 Uhr los, jetzt am Freitag und am Samstag. Und dann soll nochmal ein Wochenende im September stattfinden, wo auch noch zwei Termine geplant sind. Soll so ein kleiner Bruder des großen Hülser Weinfestes werden, also mehr auch nicht. Und ja, also sowohl der Rudi Vogel als auch der Peter Tüdika, die fangen jetzt an mit ihren Veranstaltungen. Wenn das läuft, gibt es wahrscheinlich auch Wiederholungen. Ne?
Ja, das ist doch nett. Und gerade als Weintrinker ist man dann in Hüls offenbar gut aufgehoben.
Ja, offenbar ja. Also wir sind eine Zechen- und Gummizechenstadt, aber trotzdem haben sich diese Weinfeste etabliert. Also die Leute kommen und trinken auch mal ein Glas Wein. Ne?
Ja, und hat man ja beim letzten großen Weinfest auch gesehen, selbst über die Stadtgrenzen hinaus. Ne? Also mittlerweile kommen ja dann die Weinprinzessin ist es dann, glaube ich. Ne?
Das ist so eine Verbindung, die hat der wie heißt er denn? Der Florian Koch, glaube ich. Der ist so ein Weinsommelier und der hat die Connection zur Weinkönigin. Also wir hatten dieses Jahr war eine Weinprinzessin da. Also es ist nicht irgendwer aus irgendeiner Region, sondern wirklich so eine bundesweite Majestät, die nach Mal kommt, wo die Winzer auch immer sehr aufgeregt sind und dann ein Foto mit denen machen wollen. Also ist schon eine große Nummer, ne? Also für die Stadt Mal.
Ja. Und die Winzer bei Tudika, das sind ja auch die man vom Weinfest kennt, ne?
Oder? Die da in den letzten Jahren waren. Genau. Ne? Jetzt halt nur der Weinhof Molitor mit deutschen Weinen, aber auch internationale Weine. Ja, einfach mal hingehen, gucken, Freitag geht's los. Musik wird da auch, so ein DJ wird da Musik machen, denke ich mal, oder wird irgendwie Musik vom Band laufen. Gibt auch Bier natürlich, wenn man keinen Wein will, gibt auch ein paar Snacks vom Grill und Kaffeekuchen ist, glaube ich, auch im Angebot, aber dafür ist ein Café ja auch berühmt, dass du das Café Tudika einhüllst.
Und Wochenende soll ja auch zum Teil zumindest wieder wärmer werden und ein bisschen schöner. Ich glaube, dann lohnt sich das umso mehr noch.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ich danke euch beiden.
Gerne.
Ich danke euch da draußen. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.